Deutschlandfunk. Der Tag.
Oh, Töne und vor allem Bilder von Schweinen, die so wenig Platz haben, dass sie sich vor Stress gegenseitig anknabbern und die ohne Betäubung kastriert werden, denen die Ringelschwänze abgeknapst werden oder von Küken auch, die lebendig geschreddert werden. Alles im Netz von diversen Tierschutzorganisationen vielfach dokumentiert. Da muss man es schon wirklich ganz doll nicht wissen wollen, um das auszublenden. Also, dass da einiges schiefläuft bei der Haltung von Nutztieren in Deutschland. Und trotzdem würden die meisten Verbraucherinnen sagen, klar, wollen wir nicht, dass die Tiere das erleiden müssen. Und dieses Fleisch dann auch noch in unserer Wurst landet, die Eier auf unserem Frühstückstisch oder die Milch im Müsli. Könnte man ja jetzt auf die Idee kommen, klassische Aufgabe der Politik eben, muss die für sorgen, dass Bauernhandel und Industrie das Tierwohl großschreiben. Boah, sagt die Bundesagrarministerin, hold my Currywurst. Ich habe da eine andere Idee. Und wie steht's eigentlich um die Versorgungssicherheit in Deutschland? Also jetzt nicht mit Wurstprodukten, sondern mit Strom, nachdem es da im Juni wohl ziemliche Engpässe gab. Der Tag am 2. Juli 2019. Mal wieder mit Sarah Zerback, frisch zurück aus der vorgezogenen Sommerpause quasi. Hi! Ich, alte Optimistin, fang mal mit dem Best Case an. Ich als Verbraucherin möchte Fleisch, Eier, Käse kaufen, für die Tiere möglichst wenig, bis, sagen wir, gar nicht leiden mussten. Klar, dafür würde ich dann auch in diesem Szenario selbstverständlich mehr bezahlen. Aber ich frage mich trotzdem, erkenne ich das im Moment überhaupt, wer Tierschutz groß schreibt? Das bleibt jetzt hier kein Selbstgespräch, sondern die Frage gebe ich mal direkt weiter an Jule Reimer, Kollegin aus der Redaktion Umwelt und Verbraucher und gerade neben mir. Jule, wie ist denn da der Stand? Also Siegel, die gibt's ja auch jetzt schon durchaus.
Wir haben bei Fleisch jede Menge Siegel. Das macht es schon fast verwirrender. Also wir haben diese traditionellen Öko-Siegel, was weiß ich, Bioland, Demeter. Dann hat der Deutsche Tierschutzbund angefangen zu siegeln. Das ist so ein System, da sieht man so goldene Sterne auf blauem Grund. Dann gibt's die Initiative Tierwohl. Die ist im Grunde genommen von den industriellen Tierhaltern und dem Verbauernverband initiiert worden. Da richtig erkennen kannst du da auch nichts, ja, super. Weil der Handel sponsert das. Der zahlt also so ein paar Cent mehr pro Kilo und dann darf aber diese Handelskette auf das gesamte Fleisch irgendwie draufdrucken, dass sie was mit der Initiative Tierwohl zu tun haben, obwohl das gar nicht, also das Fleisch, was du in der Hand hast, gar nicht unbedingt dann speziell von einem Hof kommt, wo ein bisschen mehr auf Tierschutz geachtet wurde. Und dann gibt es das Kennzeichnungssystem der großen Lebensmittelketten. Die haben dann sozusagen selber die Initiative ergriffen. Stufe 1 bis 4. Stufe 1 ist ausschließlich Stallhaltung, also das Niedrigste, was man machen muss. Und dann geht es eben weiter mit Stufe 2 ein bisschen besser. Stufe 3, da kommen die Tiere raus. Und Stufe 4 ist Bio.
Okay, klingt so, als bräuchte ich ein Pro-Seminar Tierwohl-Label studieren bei dem Dschungel. Und jetzt kommt also die Bundesagrarministerin und hat noch einen neuen Plan, mit dem sie da um die Ecke kommt. Wie sieht der aus?
Genau, die Verwirrung steigern. Das neue Label nach Klöckner soll nicht nur die reine Haltung bezeichnen, sondern es geht um den gesamten Prozess. Es gibt mehrere Kriterien, also von der Geburt bis zur Schlachtung. Zum Beispiel soll auch drauf geguckt werden, wie steht es um den Transport zu den Schlachthöfen. Ein Beispiel, ein Schwein, was über 50 Kilo wiegt, das braucht in den, sagen wir mal, Basic-Vorgaben, die sehr niedrig sind. Da braucht es eben ein Dreiviertel Quadratmeter Platz und in diesem Stufensiegel soll das dann so sein, in der ersten Stufe kriegt es 20% mehr. Das heißt, wir haben also statt 75 Quadratzentimeter hätten wir dann 90 Quadratzentimeter. In der Stufe 2 sind es dann 1,5 Quadratmeter und in der dritten Stufe so ungefähr das Doppelte. Aber das Wichtige ist, das ist ein System, was bisher nur Vorgaben für Schweine vorsieht. Bei Aldi und Co., da geht es auch schon um Geflügel und um Rinder.
Frisch doch da vielleicht nochmal kurz unser Gedächtnis auf. Was läuft denn da eigentlich bei Tierzucht alles falsch? Ist ja nicht so, als könnte man das nicht theoretisch wissen, aber man verdrängt es ja ganz gerne.
Also jüngstes Beispiel war ja die Geschichte mit dem Urteil zum Kükenschreddern. Da sind ja diese Zuchtlinien für die Legehennen sind so extrem auf Eierlegen hochgezüchtet, dass man diesen mit den männlichen Nachkommen nichts in der Mast anfangen kann. So ein Hühner früher konnte man tatsächlich, haben nicht ganz so viele Eier gelegt und die wurden nicht ganz so fett. Aber man konnte sozusagen Männlein und Weiblein verwerten, auch in einer halbwegs wirtschaftlichen Produktion. Sauen werden, böse gesagt, das halbe Jahr in irgendwelchen Kastenständen fixiert, damit sie erstmal, wenn sie gedeckt werden und dann, wenn sie abferkeln, dass sie dann ihre vielen Ferkel nicht zerdrücken könnten. Die Schweine werden auf Kunststoff- oder Spaltböden gehalten, obwohl sie einen Spieltrieb haben. Die brauchen Stroh, um zu wühlen oder um damit zu spielen. Masttiere werden insgesamt so gemästet, dass sie ganz schnell Fleisch ansetzen. Da werden auch die Körper zum Teil unförmig. Das sind diese dicken Putenbrusten. Und wir haben eben aufgrund von Grauzonen im Gesetz eine ungeheure Menge an Antibiotikagabe, das darf man auch nicht sehen, die eigentlich nicht vorsorglich gegeben werden dürfen, aber dann gibt es doch so eine Grauzone und dann passiert es eben doch, weil die Tiere halt so eng miteinander im Stall gedrängt sind.
So, und das sind jetzt einfach nur mal so die eklatantesten Beispiele dessen, was aktueller Stand ist, was passiert. Und da kommt jetzt eben Julia Klöckner, die Landwirtschaftsministerin, mit diesem Tierwohl-Label, was aber ja freiwillig sein soll. Ich meine, ja, wieso soll das funktionieren?
Das ein Problem ist natürlich der wankelmütige Verbraucher, der möglicherweise, wenn er vor der Kühltruhe steht, dann doch das billigste Fleisch nimmt. Anstatt eins, wo eben mehr Tierwohl dahinter steckt. Das ist natürlich ein Problem. Der Handel klagt eben, dass es ein viel zu geringes Angebot von Fleisch der Stufe 3 oder 4 gibt. Wir erinnern uns, ne? Also Tiere, die schon was Auslauf haben. Zum Beispiel bei Neuland ist es auch so, die werden artgerecht auf Stroh und auf der Weide gehalten. Das Futter kommt aus der Region, ist zwar nicht bio. Das kann man dann noch halbwegs bezahlen, vor allen Dingen auch. Die Landwirte sagen aber ihrerseits zu Recht, so ein Stallumbau ist total teuer. Wir haben aber keine Planungssicherheiten. Das ist eben das Problem mit der Freiwilligkeit. Und dass das aber eigentlich geht, zeigt ja die Pflichtkennzeichnung bei Eiern. Da haben wir ja diese verpflichtende Kennzeichnung. War das ein Biohuhn oder war das freilaufend oder war das hier diese im Grunde genommen so eine Art Kleingruppenkäfighaltung? Mhm. Und da ist es nur, was ein bisschen blöd ist im Vergleich zu diesen bisherigen Siegeln, ist, bei den Eiern ist es ja 0 ist das Beste, also Bio, und 3 ist Käfighaltung. Und jetzt beim Fleisch macht man es genau umgekehrt. Also ich weiß auch nicht, wem das eingefallen ist.
Hm. Irgendjemand, der sich da nicht gut in den Kopf eines Verbrauchers reinversetzen kann, der eh schon verwirrt ist. Ich nämlich jetzt auch. Jetzt könnte man sich ja auch einfach mal fragen, warum denn überhaupt ein Label und ja nicht striktere Gesetze? Also man könnte es ja auch umdrehen. Man könnte ja auch sagen, nicht das muss gekennzeichnet werden, was irgendwie das richtig macht, sondern die, die eben wirklich Schindluder treiben, die sich nicht an Gesetze halten, die werden gekennzeichnet.
Wir haben einen europäischen Binnenmarkt und in der Tat ist so eine Zertifizierung, eine Kennzeichnung kann im freien Handel immer sozusagen als Wettbewerbsbeschränkung je nach Situation gewertet werden. In der Tat kann ich mir Wettbewerber vom Hals halten auf eine bestimmte Art und Weise. Aber hier geht es um Tierschutz und nicht um irgendwelchen willkürlichen Protektionismus. Und die Europäische Union erlaubt durchaus, dass man solche Zertifizierungen einführen kann, vorausgesetzt, dass eben ein Tierhalter aus oder ein Fleischverkäufer aus Frankreich genauso sich so eine Zertifizierung ohne größeren Aufwand besorgen kann. Und das sagt zumindest, muss man dazu sagen, Jens Bülte, Professor für Wirtschaftsstrafrecht, das kann man auch auf der Webseite vom Deutschlandfunk nachlesen, das Interview. Julia Klöckner, die Bundesernährungs- und Landwirtschaftsministerin, argumentiert ja anders. Sie sagt, ja, schaut euch den Mautfall an. Das sei eine Form von Diskriminierung, als Diskriminierung gewertet worden. Aber wie gesagt,
die hat Angst vor Klagen, ne? Eben von den Nachbarländern.
Genau, aber Professor Bülte sagt, nö, können wir machen. Und die EU-Kommission muss wohl an einer anderen Stelle auch signalisiert haben, das habe ich aber jetzt nicht von allen Seiten belegt, dass das schon, je nachdem wie man es ausgestaltet, möglich wäre.
Okay, also die Sorge der Agrarministerin nicht ganz unberechtigt. Aber es würde dann ja, wenn es tatsächlich auf Freiwilligkeit hinausläuft, dann wäre ja ihr Argument, also Hauptsache irgendwas umsetzen, bevor das Ganze dann gestoppt wird. Also wirklich Minimallösung oder wie schätzt du das Ganze ein?
Ja, der Trend geht zur Minimallösung, beziehungsweise sie sagt ja, freiwillige Kennzeichnung, das ließe sich schneller umsetzen. Mhm. Ich glaube, dass das nicht stimmt. Alle Landwirtschaftsminister abgesehen von Renate Künast von den Grünen Anfang der 90er Jahre, haben seither, und die waren meistens von der CSU oder CDU, auf Produktionssteigerungen gesetzt. Da will man den Export fördern und mit deutschem Schweinefleisch den asiatischen Markt erobern. Und damals wurden, oder jetzt ist auch bis jetzt, wurden mit hohen Subventionen der Bau der Ställe gefördert, die jetzt auch in Verruf geraten sind. Wir haben eine ungeheure Produktion, wir haben die Menge von Schweinen ungeheuer produziert. Wir haben die Menge verdoppelt seit der 90er Jahre. Dabei haben aber 90% der Bauern die Schweinehaltung aufgegeben. Und es geht einfach darum, die Tierhaltungsverordnung weiterhin mit niedrigen Vorgaben zu halten. Und mit dem Hinweis, da werden sonst diese deutschen Bauern, das sind aber nicht Bauern, das sind im Grunde genommen Großproduzenten, auf dem Weltmarkt nicht konkurrenzfähig. Das ist das dominante Interesse. Und eine gesetzliche Lösung wäre aber der Weg dahin, um die Tierhaltungsbedingungen wirklich hier zu verbessern. Aber das ist auch eine Frage des politischen Willens.
Und dass es da Uneinigkeiten gibt, das zeigt ja allein schon, dass innerhalb der Union der Schwesterparteien man sich da gar nicht so einig ist, wie es jetzt weitergeht, wie man da auch den Koalitionsvertrag umsetzt, der ja ein Tierwohllabel vorgibt.
Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Umdenken auch damit zu tun hat, dass auf der einen Seite, wir haben ja zum Beispiel jetzt diesen Mercosur-Vertrag mit den Lateinamerikanern geschlossen oder noch nicht geschlossen, aber die Grundlagen sind vereinbart, Europäische Union, lateinamerikanische Staaten.
Nach ein paar Jahrzehnten.
Ja. Die sind ja sehr stark im Agrarbereich und das wäre so eine Zertifizierung wäre dann unter Umständen auch eine Möglichkeit, um die Wettbewerbsposition der Europäer gegenüber den Importen, die ja dann den Einfuhren, die von dort kommen, besser zu schützen. Das ändert ja nichts daran, dass man möglicherweise dann noch unter anderen Bedingungen produzieren kann. Also man macht keine strengere Gesetze, sondern nur dieses Label. Dann kann man immer noch zu niedrigen Standards produzieren und das Fleisch mit den niedrigen Standards nach China verkaufen.
Klingt ja, so wie du es beschreibst, eben auch ganz versöhnlich, weil man natürlich die Interessen einerseits der Produzenten im Blick behalten muss, aber machen wir uns nichts vor, eben vor allem auch das Tierwohl, ne? Weil da geht es ja wirklich ums Existenzielle. Dank dir, Jule.
We need food. And water.
No, 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 no.
It's not the darkness with the lights off we need to be afraid of. It's the darkness when the lights are on.
Ja, Horrorszenarien, die kriegt Hollywood doch immer noch am allerbesten hin. The Blackout, globaler Stromausfall und der anschließende Überlebenskampf. Ein Film, der eben wie viele andere damit spielt, dass Strom gewissermaßen der Puls unserer Gesellschaft ist. Ohne geht gar nichts. Und deshalb lässt mich auch eine Nachricht gerade aufhorchen, die erstmal nicht so beruhigend klingt. Zumindest so, wie sie die FAZ formuliert. Von chaotischen Zuständen im deutschen Elektrizitätsnetz ist da die Rede. Scheinbar sind wir im Juni nur knapp dran vorbeigeschraubt, dass hier die Lichter ausgehen. Theo Gers, von mir höchstpersönlich ernannter Fachmann für Blackouts in unserem Hauptstadtstudio. Du hast das mal recherchiert. Wie schlimm war es denn wirklich?
Also Sarah, es war angespannt, aber wir waren noch nicht am Blackout und wohl auch noch nicht ganz kurz davor. Wir haben in der Tat 3 Tage gehabt, den 6., den 12. Juni und letzte Woche Dienstag, den 25. war es, glaube ich. Da war im Netz zu wenig Strom und zwar unerwartet viel zu wenig Strom. Und jetzt muss man wissen, reine Physik, es muss immer ausgeglichen sein, Erzeugung und Verbrauch im Netz, sonst haben wir einen Blackout. Und um das auszugleichen, weil es natürlich immer mal Leute gibt, ich sag mal, die den Lichtschalter anschalten, oder ausschalten, aber das summiert sich natürlich im Netz.
Oder die Klimaanlage anschalten bei dem Wetter.
Oder die Klimaanlage oder die Waschmaschine oder was auch immer oder eben ganze Industriebetriebe. Um das auszugleichen, gibt es die sogenannte Regelenergie. Das heißt, es gibt immer eine kleine Netzreserve, die kann man kurzfristig und zwar wirklich binnen einer Minute aktivieren und entweder mehr Strom einspeisen, wenn der Verbrauch plötzlich in die Höhe geht. Aber was seltener passiert, geht aber auch, man nimmt kurzfristig größere Verbraucher vom Netz, sagt zum Beispiel einem Kühlhaus, jetzt mal eine Viertelstunde keinen Strom verbrauchen, dann habe ich natürlich auch automatisch weniger Stromverbrauch im Netz und kann dadurch Erzeugung und Verbrauch wiederum ausgleichen.
Und ist fürs Hackfleisch vielleicht auch nicht so gut, ne?
Ja gut, aber bei minus 18 Grad, ob da mal eine Viertelstunde das Kühlhaus nicht läuft, das macht den Kohl noch nicht fett. Aber wie gesagt, man versucht erstmal mehr Strom einzuspeisen und dafür gibt es, wie gesagt, diese Reserve. Und nur das Problem ist, wenn plötzlich doppelt so viel, und das hatten wir an diesen drei Tagen, wenn plötzlich doppelt so viel Reservestrom, Regelenergie abgerufen wird, wie man eigentlich vorhält, dann wird es eng. Und wie eng war es war, da gehen die Beschreibungen jetzt etwas auseinander. Die Netzbetreiber sagen in einer Stellungnahme, Zitat, die Lage war sehr angespannt und konnte nur mit Unterstützung der europäischen Partner gemeistert werden, Zitat Ende. Das heißt auf Deutsch, man hat in Europa Reserven zusammengekratzt, wo man sich kriegen konnte. Dagegen sagt das Bundeswirtschaftsministerium heute, so schlimm war es auch wieder nicht. Zum Beispiel am dritten Tag, jetzt im Juni, am 26. hätte man immer noch ausreichend Regelenergiereserven gehabt, die man gar nicht eingesetzt hat. Das heißt, man hätte noch was gehabt, um was nachzuschießen ins Netz oder auch man hätte noch Möglichkeiten gehabt, größere Lasten vom Netz zu nehmen. Also ich sag mal, Kühlhäuser abzuschalten oder im Zweifel ein ganzes Aluminiumwerk.
Ja, ach, das finde ich jetzt ganz interessant. Ich hätte das jetzt eher von der Begründung her umgekehrt erwartet. Also, dass die Netzbetreiber sagen, nee, die haben wir alles im Griff und die Bundesregierung vielleicht irgendwie ein bisschen mehr Alarm macht. Jetzt war es genau umgekehrt. Sind die denn jetzt in ihrer Fehleranalyse schon weiter? Also wie man sich dann da so hat kalkulieren können an den drei Tagen?
Also über die Gründe wissen wir noch nicht so viel. Es kann natürlich sein, dass schlicht und ergreifend Wetterprognosen falsch gelegen haben. Mhm. Wir wissen alle, wenn die Sonne plötzlich nicht scheint, produziert die Photovoltaik keinen Strom und wenn plötzlich weniger Wind weht, dann gibt es auch weniger Windenergie im Netz. So, es gibt natürlich auch dann plötzlich weniger Energie, weniger Strom im Netz, wenn zu viel Wind oder wenn zu viel Wind, so muss ich es betonen, im Netz ist. Also dann werden die Turbinen aus Sicherheitsgründen abgeschaltet. Auch das kann manchmal üble Folgen haben im Netz. Jetzt sagt das Bundeswirtschaftsministerium, es war unwahrscheinlich, dass die Erneuerbaren es gewesen sind, die hier diese Engpässe hervorgerufen haben. Und jetzt, Sarah, jetzt wird es spannend, denn dann läge es am sogenannten Strommarkt. Und dazu muss man so ein bisschen wissen, wie der Strommarkt hierzulande funktioniert. Er ist nämlich aufgeteilt in sogenannte Bilanzkreise. Man könnte auch sagen in Versorgungsbereiche. Und jeder Bilanzkreis hat einen Verantwortlichen. Der muss zusehen, dass in seinem Sprengel, um es mal so auszudrücken, immer genauso viel Strom im Netz vorgehalten wird und erzeugt wird, wie auch gerade verbraucht wird. Und wenn er das nicht kann, dann muss er natürlich auf diese Regelenergie zurückgreifen. Aber eigentlich, wenn er merkt, er hat zum Beispiel zu wenig Strom eingekauft, dann muss er nachkaufen. Das kostet Geld, das versucht man natürlich zu vermeiden. Und jetzt gibt es den Verdacht, dass da vielleicht so ein bisschen spekuliert worden sein könnte.
Ah, okay. Ja, das haben ja die Börsenreaktionen gezeigt. Das ist ja richtig nach oben geschossen. Und
aber wie?
Kann dann natürlich alles wieder beim Verbraucher, der Verbraucherin landen.
Ja, das ist so. Ich meine, das sind teilweise schwindelerregende Strompreise, die dann plötzlich für eine Viertelstunde, es wird immer so viertelstundenmäßig abgerechnet am Strommarkt, was die Megawattstunde kostet. Also ganz eng war es Samstagnachmittag, also jetzt vor drei Tagen zwischen 12 Uhr mittags und 4 Uhr nachmittags. Da hat eine Megawattstunde Regelenergie sage und schreibe über 37.000 Euro gekostet. Wenn man das umrechnet auf eine Kilowattstunde, das kann jeder Hörer vielleicht etwas besser sich vorstellen, was eine Kilowattstunde Strom ist. Die kostet normalerweise uns Verbraucher so um die 30 Cent. Die hätte da in dem Moment 37 Euro gekostet. Also horrende Preise, die wirklich durch die Decke geschossen sind. Und das muss man auch sagen, das zahlen wir Verbraucher letztlich mit. Wir merken es nur nicht, weil natürlich aber Milliarden Kilowattstunden hierzulande verbraucht werden. Aber wir zahlen das über die Netzentgelte mit, denn das dient alles, dass man solche Regelenergie einspeist, das dient der Netzstabilität und die bezahlen wir über die Netzentgelte.
Du hast das gerade schon in so einem Halbsatz angesprochen. Das spielt natürlich trotzdem erstmal denjenigen in die Hände, die sagen, ja, also ohne Kohle und Atom geht's halt nicht. Ne?
Ja, das ist genau die Gefahr. Die sehen auch vor allem diejenigen, die natürlich sagen, wir müssen die Energiewende vorantreiben und wir dürfen jetzt vor allem die Erneuerbaren, also Wind, Strom, Wind und Sonne nicht diskreditieren, indem wir sagen, naja, guckt mal her, was da alles am Strommarkt dann passieren kann und wie unsicher das Ganze wird. Aber so unsicher ist unsere Stromversorgung im Moment noch nicht. Das kann man sagen. Es passiert zwar immer häufiger, dass wir auch solche Engpassphasen wie die jetzt beschriebenen haben, aber auf der anderen Seite, wenn man sich anguckt, wie oft fällt hierzulande eigentlich der Strom aus, durchschnittlich, da muss man sagen, da sind wir immer noch Weltspitze. Es gibt eine Zahl, nur mal als Vergleich, 2017 ist in Deutschland im Durchschnitt in 15 Minuten, und zwar aufs Jahr gerechnet, 15 Minuten lang der Strom ausgefallen. Andere Länder sind da weit schlechter. Die USA 115 Minuten, Kanada 306 Minuten oder Frankreich 50 Minuten. Das heißt also, in anderen Ländern kippelt es bei der Stromversorgung deutlich häufiger als bei uns.
Okay, also das mal die Einschätzung zur Versorgungssicherheit eben trotz Energiewende. Aber sag noch mal, also ich meine, das ist ja auch so ein Horrorszenario quasi schon, was ja so ein bisschen durch die Welt geistert. Nicht erst dank Hollywood, ja, dass wir auch gehackt werden könnten. Also die Angst eben vor Cyberattacken, und wenn Hacker hacken, dann bricht hier eben alles zusammen. Wie bereitet sich die Bundesregierung, auch die Netzbetreiber, wie bereiten die sich darauf vor?
Naja, das ist in der Tat auch ein Risiko, das droht. Ich meine, durch die Vernetzung der Welt, um es mal ganz platt zu sagen, wird natürlich auch unsere Stromversorgung, im Übrigen auch andere Versorgungssysteme, man denke mal an Wasser oder Abwasser, nur als Beispiel jetzt, wird natürlich immer anfälliger. Und die Stadtwerke, die für sowas zum Beispiel verantwortlich sind, dass der Strom sicher fließt, dass auch das Wasser sicher aus dem Hahn käme, die müssen sich natürlich entsprechend abschotten. Und seit einiger Zeit, nämlich genauer gesagt seit gestern, gibt es nämlich auch ein Übungszentrum hierzulande, wo eben Stadtwerke und die Verantwortlichen, die dann da an den Monitoren in diesen abgedunkelten Räumen sitzen, wo die üben können, was sie machen und wie sie sich abschotten können. Und das ist eine durchaus reale Gefahr. Das macht man nicht, weil man da gerade Lust zu hat oder weil man gerne Wargames spielt, sondern das ist eine reale Bedrohung, die so groß ist, dass es selbst bei der Bundeswehr inzwischen Einrichtungen gibt, die sich wirklich mit diesem Aspekt Cyberattacken und dann vor allem Cyberattacken auch auf Versorgungssysteme beschäftigt. Denn wenn es mal zu einem Krieg, was niemand will, natürlich käme, dann wird das möglicherweise in diesen Zeiten nicht mehr nur mit Panzern und Raketen ausgetragen, sondern das wird dann auch subtiler ausgetragen, sprich über die Netze und über Cyberattacken.
Oha. Leider. Ja, kritische Infrastruktur, genau. Das könnte drohen, und deswegen ist es gut, wenn sich da die Verantwortlichen darauf vorbereiten. So klingt es ja. Danke dir für deine Einschätzung, Theo.
Gern geschehen.
Gestartet sind wir in den Podcast also mit einem Best-Case-Szenario. Rauskommen wir jetzt mit einem Worst-Case. Ja, für die Laune jetzt nicht so optimal. Denke ich mir, sage ich nochmal was Nettes zum Schluss. Als Rauschmeißer, oh, vielleicht zum Beispiel danke, tschüss, bis zum nächsten Mal, morgen etwa, und zwar mit Jasper Barenberg.